Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Uncas Gemmecker und ich begrüße heute den Arzt für Allgemeinmedizin und wie er sagt, für gute Medizin, Dr. Ori Wolf. Hallo Ori.
Hallo, guten Tag.
Ja, meine Leitung geht nach Israel heute und von Frankreich nach Israel. Schön, dass das geklappt hat. Und bevor wir einsteigen, wir wollen uns unterhalten über das Thema Entgiftung im Netzwerk Mensch und was es mit dem Netzwerk überhaupt auf sich hat. Darauf werden wir dann im Gespräch drauf eingehen. Und bevor wir da loslegen, vielleicht kannst du dich kurz ein bisschen vorstellen.
Ja, ich habe lange Jahre im Krankenhaus gearbeitet und wie ich das nenne, Fachärzte gesammelt. War zuerst in der Chirurgie und dann in der Unfallchirurgie, dann in der Orthopädie. Habe überall Fachärzte gemacht und noch Zusatzbezeichnungen für Unfallchirurgie und so weiter und so fort. Und habe dort viel auch in der Ersten Hilfe, Intensivstation und Ähnliches gearbeitet. Das geht ja immer dann so turnusmäßig im Kreis, dass man mal im OP ist, mal auf Station, mal auf Intensivstation, mal auf Erste Hilfe und so weiter. Da sieht man schon eine ganze Menge. Irgendwann bin ich dann in die Praxis gegangen, in eine große orthopädische Praxis mit BG-Zulassung, also berufsgenossenschaftlich und mit ambulanten und stationären OPs, also so Belegbetten. War eine riesige Praxis und das war dann irgendwann auch zu viel. Und ich bin dann, weil sich dann bei mir entwickelt hat, eine ganz andere Art zu arbeiten. Ich war halt nicht so ganz zufrieden mit dem Wirkungsgrad, mit dem wir als Ärzte arbeiten und habe versucht, das irgendwie zu verbessern. Und dann habe ich immer mehr so privat letztlich gearbeitet, sodass ich jetzt eine Privatpraxis seit 2006 habe, in der ich sehr viele Dinge mache, die unter naturheilkundlichen Fahne laufen, wie Kinesiologie und alle möglichen anderen Naturheilverfahren. Und dabei hat sich dann halt diese Art und Weise der Arbeit entwickelt, sodass ich jetzt das auch irgendwie fixieren musste. Und deshalb habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben. Ich habe es sogar beendet. Und das heißt halt Netzwerk Mensch. Und ein zweites Buch war dann die Netzwerk Mensch Praxis. Und am dritten bin ich jetzt. Nämlich der Autopilot im Netzwerk Mensch. Untertitel Natürlich Leben.
Ja, willkommen in meiner Welt. Natürliches Leben, das ist auch ein zentrales Thema von mir. Wunderbar. Das finde ich immer spannend, wenn jemand von der Schulmedizin sozusagen, Chirurgie, auch Unfallchirurgie ist ja auch ein ganz wichtiger Bereich, sage ich jetzt mal, da auch, wo, ich meine, der ganze Unfallbereich, wo die Medizin auch noch, also wirklich auch wichtig ist und wir da wirklich froh sein können, dass wir da, dass wir sowas haben. Bei vielen eher chronischen Krankheiten ist es ja mit der Schulmedizin dann doch eher ein bisschen problematisch oder muss man genauer hinschauen. Aber diese Akutmedizin ist natürlich ganz, ganz wichtig und rettet natürlich enorm viel Leben. Da habe ich großen Respekt vor. Ich war selber mal bei Unfällen dabei, wo ich dann auch mitgeholfen habe. So, und da war jemand dabei, der das Ganze koordiniert hat, weil er auch in diesem Bereich arbeitete. Und da habe ich einen Höllenrespekt vor. Kurz vielleicht eine Kleinigkeit zu mir. Ich habe vor circa in einem Monat eine Zahn-OP gehabt. Und das war jetzt eigentlich schon alles ganz toll, als ich angefangen habe, diese Interviews hier aufzunehmen. Und jetzt habe ich Sport gemacht am Wochenende. Und jetzt sehe ich hier aus, als hätte ich gestern Abend besoffen versucht, mir Botox überall hinzuspritzen. Ist jetzt alles total entzündet leider. Es ist außerdem auch noch richtig heiß. Nur so, warum ich jetzt plötzlich in diesem Video völlig anders aussehe als in den anderen. Ich
kann, ja, aber das können wir ja gleich aufnehmen. Ja?
Ich kriege auch gar nicht den Mund richtig auf, weil es ist wirklich, es ist unglaublich. Im Bild hier versendet sich das ein bisschen, aber ja. Wenn ich in den Spiegel gucke, kriege ich
wirklich einen Schreck. Zahn gezogen oder eine Wurzelbehandlung gemacht?
Zwei Nikos oben und unten zwei querliegende Weisheitszähne extrahiert.
Ja, auch ein bisschen. Alles auf einmal?
Alles gleichzeitig, ja.
In einer Sitzung?
Ja. Ja, aber es war super. Ich habe halt leider noch die Fäden drin, das dauert lange. Aber ich war schon wieder einigermaßen belastbar, bin auch umgezogen und so weiter. Es war eigentlich jetzt alles top. Aber ja, das Sporten, das war nur mein halbes Sportprogramm. Das hat's nicht, das hat mich jetzt echt Wochen nach hinten geworfen, leider. Naja, so, soweit zu mir. Wir wollen uns über Entgiftung auch unterhalten und lass uns einfach mal da rein starten. Wie ist denn in deiner, wie ist denn deiner Meinung nach, aus deiner Erfahrung, das, was du siehst, welche Rolle spielen denn heutzutage eigentlich Umweltgifte bei chronischen Krankheiten?
Groß, große Rolle. Also es gibt eigentlich aufgrund der Verteilung der Gifte in der Umwelt, gibt es keinen Menschen, der nicht irgendwie diese Umweltgifte inkorporiert hat. Weil alleine durch die Nahrung, durch Trinken, durch Einatmen kriegt man schon eine Menge mit. Dann kommen die Zähne dazu, wie du weißt, die dann entsprechende Metallversorgung haben und, und. Es gibt alle möglichen tollen Sachen, wie man die Umweltgifte in den Körper reinkriegt. Und das Hauptproblem ist halt, dass wir als Menschen sozusagen der letzte Punkt sind von im Tierreich. Das heißt, vom Pflanzenreich geht es übers Tierreich bis zu uns und in jeder Stufe, in der diese Gifte weitergegeben werden durch Nahrungsaufnahme des darüber geordneten sozusagen, vervielfacht sich das millionenfach. Also das geht ungefähr von Kleintieren im Meer bis zum Vogel, ungefähr 30 millionenfach ist der Faktor der Vergiftung. Also es sind enorme Auswirkungen, enorme Zahlen. Allein
Ja.
schon über die Nahrungskette.
Okay, das heißt, wir sollten
Und
besser Plankton essen.
das wäre schon mal ein Anfang, aber wahrscheinlich würde das nicht reichen, man wäre die ganze Zeit hungrig. Das andere Problem.
Ja.
Aber ich habe aus dem Grunde irgendwann aufgehört mit dem Essen von Tieren, weil da halt ein Riesensprung ist mit einer Riesenanreicherung von den Umweltgiften. Und die können wir ja nicht wegkriegen. Also die Industrie geht weiter. Zum Beispiel Quecksilber, das ist nicht unbedingt immer das meiste aus dem Amalgam, sondern das meiste kommt vom Abbau von Gold. Das ist enorm.
Das Auswaschen von Gold, ja.
Da wird viel Quecksilber in die Umwelt ausgestoßen. Und dem kann man sich ja nicht entziehen. Ich wüsste zumindest nicht wie.
Ja, also wir haben Belastung überall auf der Welt. Ich glaube, das ist jetzt auch in dem Kongress schon klar geworden und
Ja, und es sind ja nicht nur die Schwermetalle, dann kommen die Pestizide dazu, dann kommt die normale, in Anführungsstriche, normale Artefakte wie Antibiotika, Cortison und weiß ich was alles in das Tierfutter reinkommt und die genmanipulierte Maisgeschichte und also das ist ohne Ende. Das ist sowas von einer Katastrophe, dass, wenn man sich das genauer anguckt. Und das wird alles aufgenommen mit der Nahrung. Und das ist dann eine schlechte Bedingung für den Körper. Und da sind wir dann schon in der Netzwerk-Mensch-Geschichte, weil alle Gifte lipophil sind. Das heißt, sie gehen zum Fett. Und wenn sie zum Fett gehen, der Hauptanteil an Fett haben wir in den Membranen. Und wir haben Tonnen von Membranen im Körper. Und wenn wir dann insbesondere Schwermetalle, aber auch die anderen Gifte in den Membranen haben, dann laufen wir durch die Gegend wie laufende hochsensible Antennen. Und dann kommen die andere Seite dazu, nämlich diese WLAN und wie sie alle heißen, Radar, WLAN, wie heißen die, die man immer im Ohr hat? Diese, wie heißen die?
Bluetooth,
Bluetooth, genau.
ja,
Bluetooth
AirPods.
und. Und ich habe einige Patienten, die dann tatsächlich diese Elektrosmog-Problematik haben, die dann meistens zusammenhängt mit der Schwermetallbelastung. Und die ist dann oft auch die Grundlage für Borreliengeschichte, sodass man das eigentlich als ein Komplex ansehen muss und auch dann entsprechend vorsichtig Stück für Stück bearbeiten muss. Und da kam nachher noch irgendwas mit, also man kann ja einen Menschen, von dem man überzeugt ist, dass er entgiftet werden muss, wenn man sich auf den stürzt und ihn entgiften will, dann macht man das, was man bei uns nennt, eine Verschlimmbesserung. Das heißt, mit bester Absicht bringt man diesen Menschen in eine schlechtere Situation, weil er gar nicht fähig ist zu entgiften, weil die Entgiftung muss der Körper machen. Wir stoßen es nur von außen an. Und wir müssen erstmal die entsprechenden Bedingungen im Körper schaffen, dass der Körper das machen kann.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Okay, also wir haben eine Belastung in der Gesamtumwelt, im Pflanzenreich, im Tierreich, überall. Da muss man auf Qualität achten. Das ist so mein Mantra sozusagen bei allem, das Natürlichste sozusagen versuchen herzustellen, was es geht, nicht nur für uns, sondern auch für den Planeten und die entsprechenden Lebewesen, die da dranhängen. Das ist meiner Meinung nach heutzutage eigentlich alternativlos. Wo hast du das?
Wo haben ich das schon mal gehört? Okay.
du hast von den Membranen gesprochen. Das ist ein sehr interessantes Thema auch, denn da wird relativ wenig drüber gesprochen. Die Membranen, die Zellmembranen, die Membranen, innere und äußere Membranen der Mitochondrien spielen eine essentielle Rolle für den Stoffwechsel und auch die Entgiftungsfunktion. Und die Membrangesundheit wird sehr selten überhaupt gemessen und auch die Belastung. Ich habe selber gerade noch einen Test dazu gemacht. Es gibt nur ein einziges Labor in Deutschland, das das überhaupt in diesem Sinne so macht. Und das ist sehr, sehr interessanter Punkt und ich konnte da ehrlich gesagt schon gute Verbesserungen jetzt erzielen. Ich bin da ziemlich stark mit Schwermetallen auch belastet und zwar die ganze Palette. Infektionen hast du erwähnt, die habe ich auch alle. Das spricht bei mir jetzt so in dem Sinne nicht aus, weil ich sehr viel tue für meine Gesundheit, aber ich bin noch dabei sozusagen da unter der Haube quasi richtig aufzuräumen.
Ich habe eine Frage. Du hast einen Test gemacht, der die Giftbelastung der Membranen misst?
Ja.
Aha, wo ist das?
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach so nennen könnte. Das ist das IMD. Warte mal, Moment.
Das ist Moment, in deinem
Moment. Warte mal. Ich will nicht, dass ich jetzt gerade Quatsch erzähle. Momentchen mal. Ich gucke mal eben hier rein. Habe ich doch gerade erst gemacht. Da. Ah nein, das ist ziemlich falsch. IGL-Labor. So.
IGL.
Mhm. Genau, das ist eigentlich das einzige Labor, das das macht. Das kommt eigentlich aus Amerika und es gibt jetzt mittlerweile, die machen epigenetische Tests sozusagen. Und man kann die Membran der Mitochondrien messen. Man sieht die DNA-Addukte, wo also Genschäden sozusagen in der DNA feststellbar sind und man kann dann sehen, durch was wurde die DNA geschädigt, zum Beispiel durch Quecksilber, durch Glyphosat und so weiter. Sehr avancierter, fortgeschrittener Test sozusagen.
Ah ja, ILG.
IGL.
IGL, okay. Mhm.
Institut für ganzheitliche Labordiagnostik.
Okay.
Und epigenetische Labordiagnostik. Und genau, und da geht es halt auch viel um eben die Membrane. Okay, du hattest gesagt, man kann, wenn man jetzt einfach anfängt zu entgiften oder jemand zu entgiften jetzt als Therapeut, da auch viel falsch machen. Jemand ist vielleicht eventuell schon mal gar nicht fähig und dann schießt man den irgendwie erstmal ins Abseits. Das heißt, jemand muss erstmal darauf vorbereitet werden oder man müsste erstmal herausfinden, ist derjenige überhaupt in der Lage zu entgiften? Wie machst du sowas?
Na, das Erste ist, wenn man jemand entgiftet mit bester Absicht und er sagt, mir geht es nicht so gut damit, dann vielleicht sofort aufhören. So einfach ist das erstmal. Ja,
das ist ein wichtiger Punkt, deswegen unterbreche ich dich da gleich, denn das, ich schreibe da auch selber drüber, auch in meinem eigenen Entgiftungsprotokoll, denn es wird oft von, geht es dann über Herzheimer-Reaktion oder Erstverschlimmerung. Das ist aus meiner Perspektive sind das Therapeutenentschuldigungen sozusagen.
Genau.
Also es heißt zwar nicht, dass das nicht auch mal wahr sein kann. Nur was wollen wir erreichen? Wollen wir erreichen, dass es uns schlechter geht oder dass es uns besser geht? Ja. Also deswegen muss das Protokoll doch bitte so.
Very simple. Ich möchte, dass es mir besser geht.
Ja, deswegen muss das Protokoll, was auch immer man macht, so angepasst sein, dass es verträglich ist und die eigene Entgiftungsleistung nicht überfährt, also überfordert, sodass man wieder Rückvergiftungen und so weiter hat, Gifte verschiebt, sondern einfach entsprechend halt gut balanciert ist, oder?
Ich formuliere das immer, dem Patienten soll es trotz Therapie einigermaßen gehen.
Trotzdem. Ja. Ja, und dann natürlich irgendwie vorankommen, ganz klar. Das mag in Ausnahmefällen, mag das schon mal, muss man einen anderen Weg gehen, wenn jemand sozusagen kurz davor ist, zu sterben vielleicht, ne? Dann muss man schon mal vielleicht mit der Brechstange da rangehen und dann kann es hart sein, aber dann hat man da auch wie in der Unfallmedizin zum Beispiel, da hat man einfach keine richtigen Optionen und dann heißt es nur, okay, jetzt raus, ja, Chelat von morgens bis abends und dann funktioniert es oder es funktioniert nicht.
Ja, da ist eigentlich dann, das ist schon ein bisschen vorgegriffen, dann ist eigentlich die Blutperfusion, also die Hämodialyse, also die
Aphärese.
Plasmapherese ist dann eigentlich eine Indikation, eine ganz gute, um schnell quasi das Serum zu waschen sozusagen. Und die Dinge rauszunehmen und das wird dann meistens einigermaßen vertragen. Dieser Tipp ist deshalb ganz gut, weil das auch jeder selber machen kann. Also wenn ich jetzt beim Arzt war und da wurde irgendwas gemacht, entgiftet und es geht mir schlecht, dann kann ich mit diesen Stoffen, die ich da gekriegt habe, die ich einnehmen soll, einfach mal aufhören. Das kann ich selber machen. Deshalb finde ich den eigentlich wichtig, diesen Satz. Also das ist jetzt, das ist für jeden, der in dieser Situation ist. Das heißt, und dahin muss auch die ganze Richtung gehen, dass jeder mehr Kompetenz für seinen Körper kriegt. Das ist, worum es mir auch geht. Und der Therapeut quasi eine Begleitung macht oder wie sagt man heute, Coaching oder sowas. Also heilen muss sich jeder selber.
Ja.
Und das machen die Leute auch gerne. Aber sie wissen oft nicht, wo geht's lang, was muss ich tun und so weiter. Und dann spricht man darüber und dann kriegt man einen individuellen Weg für jeden raus. Aber es geht nicht, dass man sich hinstellt und ich habe jetzt hier ein Programm und das ziehe ich über alle Menschen hinweg, egal wie es ihnen geht. Ja, und wenn jemand als Patient das merkt, dass da so ein Ding läuft, dann muss er halt sehen, dass er was anderes sucht, ne?
Ja, also auf sich selber zu hören, in jedem Bereich finde ich eine super Idee und auch im Bereich der Entgiftung natürlich. Denn wir haben ja, der Körper hat ja ganz viel Weisheit, sage ich jetzt mal. Ne? Und ich kann ja selber, wenn ich ein bisschen in Kontakt bin mit mir selber, halt auch spüren, geht es mir jetzt besser, geht es mir weniger gut und so weiter. Wir können auch im Bereich Ernährung, führt jetzt zu weit, aber wir können so viel eigentlich durch die Sensorik, auch die wir haben, eigentlich schon erfahren, wenn wir nicht mentalen Konzepten hinterherlaufen. Ja, denn wir haben ja so eine heutzutage schon seit vielen hundert Jahren eigentlich so eine sehr verkopfte Haltung den Dingen gegenüber und wir haben Konzepte, Ernährungskonzepte, heutzutage mehr denn nie, das hat es ja nie gegeben, hat nie Konzept gegeben, man hat gegessen, was da war, frisch und aus der Natur, aber heutzutage gibt es Ideenwelten und manche Menschen oder viele Menschen folgen diesen Ideenwelten, weil sie glauben, dass das halt einfach das Richtige ist und überfahren oder wie sagen, überschreiben sozusagen die Antworten, die der Körper ihnen gibt und merken gar nicht, dass ihnen das, was sie vielleicht da essen oder trinken und so weiter, ihnen überhaupt nicht gut tut. Und das Gleiche gilt natürlich auch eben für therapeutische Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Entgiftung.
Ich formuliere es anders. Ich sage, der Körper gibt uns ständig Signale.
Ja.
Wir haben die Chance, seit der Geburt 24 Stunden diese Signale zu hören. Und über Feedback-Mechanismen mitzukriegen, was die überhaupt bedeuten. Aber meistens haben wir, und ich bin da etwas krasser, ich sage, wir haben irgendwelche Warnsysteme im Kopf. Das ist eigentlich, sind das meistens irgendwelche Vorstellungen,
die ja, also überhaupt sind. Warnsysteme, nicht Warnsysteme, sondern Warnsysteme,
hast du gesagt, oder? Ja. Ja, mit H.
Warnvorstellungen.
Und dann meldet sich der Körper und der Typ, der in diesem Körper wohnt, sagt, ach, halt's Maul, setz dich jetzt hin. Ich weiß schon, ich habe da mein Warnsystem, dem folge ich. Und du folgst dem jetzt auch. Aber der Körper wehrt sich und der sagt einem dann, und dann ist eigentlich die wichtige Frage, wie fühlt sich etwas für mich an? Und dass man dann in sich selber hineinhorcht und sagt, oh, das ist aber nicht so gut.
Ja, naja, ich habe das selber bei das Beispiel, also ich meine, ich habe schon gemerkt, dass ich jetzt fitter werde und so, ja. Aber es war schon auch kognitiv so, ist das jetzt genau das Richtige? Ich hätte aber nicht gedacht, dass das so krass ist. Aber ich will damit sagen, wenn ich ganz bei mir gewesen wäre sozusagen und nicht einfach gesagt, ja, jetzt musst du wieder Sport machen, dann hätte ich es vielleicht einfach noch eine Woche gelassen.
Ne? Das ist eine Sache und die andere, dass du vielleicht mal guckst, ob da nicht noch im sogenannten feinstofflichen Bereich, du hast ja jetzt strukturell arbeiten lassen an den Zehen. Das ist rein strukturell, was gelaufen ist jetzt. Das heißt, die Nikos wurden rausgenommen, die Zähne wurden wahrscheinlich rausgenommen, die Quersitzenden und so weiter. Aber es gehört im feinstofflichen Bereich ja noch enorm viel dazu, viel, viel mehr dazu. Und da könnte es noch Probleme geben.
Mhm, ja, du, was aber, ich meine? Ja, okay, aber im Moment habe ich schon ein sehr stoffliches Problem. aber auf das Feinstoffliche kommen wir gleich noch so ein bisschen zu sprechen.
Ja, okay.
Jetzt waren wir gerade beim, du hast gesagt, die Signale hören. Der Körper gibt Signale, wir hören sie nicht. Wir haben ja heutzutage so eine Situation auch mit in unserer Welt, dass es schwer wird, überhaupt irgendwas zu hören, weil es so laut ist, oder? Weil wir so viel Lärm haben, so viel Benachrichtigung, so viel Informationen, so viel Action, sag ich jetzt mal, oder? Das ist es einfach irgendwie schwierig geworden, auf den eigenen Körper zu hören. Also eine gewisse Achtsamkeit zu haben, dafür brauche ich einfach Momente der Ruhe, der Stille, wo ich sage, ich bin jetzt mal bei mir selber und schaue jetzt einfach mal, wie sieht es denn da eigentlich aus, wie geht es mir? Ja, so ein bewusster Moment des in Kontakt treten mit sich selber. Ja. Ist das etwas, was du den Leuten auch versuchst zu vermitteln? Ja.
Nicht nur zu vermitteln, sondern ich beobachte das im Lauf der Gespräche und der Zeit, die wir miteinander verbracht haben, dass stetig zunimmt. Also es gibt eine Veränderung bei den Patienten, dass die dann irgendwann kommen und sagen, ich glaube, ich habe wieder D3-Mangel. Ja. Und dann teste ich und dann sage ich, ja, stimmt, super, das stärkt auch ihr Selbstvertrauen. Sie können ihrem Körper glauben. Ja? Und dann steht man ganz anders da. Und das ist tatsächlich tatsächlich auch, wie soll ich das sagen, wir hatten früher das Problem, dass wir zu wenig Informationen hatten. Und heute haben wir das Problem, dass wir überhäuft werden mit Informationen, von denen wir dann sortieren müssen, was ist absoluter Quatsch, was ist halbwegs Quatsch und was stimmt halbwegs und worauf kann ich mich vielleicht noch verlassen. Das sind letztlich die Aufgaben, die da sind, um diesen Ansturm von Informationen zu sortieren. Und wenn dort, wie das ja jetzt eigentlich die ganze Zeit passiert, erhebliche Widersprüche auftauchen, dann weiß ich genau, vergiss einfach. Da höre ich nicht mehr zu.
Ja. Ja, also es wird tatsächlich immer schwieriger. Wir haben also wirklich ja, natürlich ganz viele, ja, es ist eine Informationsrevolution und alleine sowas wie YouTube ist ja der Wahnsinn. Also da ist ja alle Weisheitslehren der Welt kann man da finden. Man kann so vielen richtig guten Leuten folgen. Ja. Das ist schon wirklich toll in dem Sinne. Aber es sind halt auch so viele Sachen, dass die Menschen teilweise so wie dieser Esel, der zwischen zwei Heuballen steht und sich dann verhungert, weil er sich nicht entscheiden kann. Ja. Es ist so, dass man, dass man dann teilweise, dass die Menschen gar nichts mehr machen oder einfach, ja, jetzt habe ich das mal probiert und so, dann hängt die Hoffnung da dran, jetzt habe ich mal das probiert, aber nicht konsequent Dinge umsetzen und dann auch die sozusagen die Signale des Körpers abwarten. Weil zum Beispiel eine Entgiftung, da macht man mal eine 7-Tage-Kur oder irgendwie sowas oder macht mal, weiß ich nicht, ein paar Smoothies oder fastet mal so ein bisschen oder sowas. Das ist ein Prozess, der geht über im Grunde genommen Jahre. Ja?
Ja.
Und erst nach vielen, vielen Monaten kann man irgendwann mal realistisch sagen, geht es mir jetzt besser? Also ich meine, wenn es ein gutes Protokoll ist, dann geht es einem wahrscheinlich schon vorher besser, aber der Effekt wirklich von, ich habe jetzt weniger Quecksilber in meinem Gehirn oder in den Zellen, der wird erst mit der Zeit spürbar. Und das so etwas durchzuziehen, ist in einer Welt, wo man die ganze Zeit sozusagen immer auch widersprüchliche Informationen natürlich bekommt, immer schwieriger. Und auf, wenn man jetzt das ganze Thema so global betrachtet, auf die Medien sozusagen, braucht man ja gar nicht mehr. Quasi, damit braucht man sich gar nicht zu beschäftigen, denn sehen wir jetzt ja im Laufe hier der Corona-Krise und so weiter.
Was für ein Ding? Ist egal.
Ja, also gehört. Wenn man Medien konsumiert, die normalen Medien, dann kriegt man unglaublich viele Falschinformationen. Auch was natürlich Geopolitik und solche Sachen angeht. Deswegen muss man sich quasi alternativ informieren, aber auch da ist natürlich dann auch einfach die Informationsvielfalt groß und man ist also gefragt, sozusagen mit dem guten Menschenverstand heranzugehen und sich auch irgendwie auf eine gewisse Weise abzuschirmen von diesem medialen Input, der kommt, der versucht einen zu manipulieren, das muss man einfach mal in aller Klarheit so sagen, meiner Meinung nach.
Aber über das, was du vorhin gesagt hast, da kommen wir ja zu dieser Netzwerk-Mensch-Geschichte. Es gibt halt nicht eine Ursache oder dass man sagt, okay, das ist jetzt diese blöde Vergiftung oder das sind diese blöden Borrelien oder das ist jetzt irgendeine Entzündung oder das ist jetzt dieser Zahn und wenn ich den in Ordnung kriege, ist alles in Ordnung. Sondern es gibt, wenn man diese Netzwerkgeschichte anguckt, dann gibt es ein Phänomen, das nennt sich Kompensation, also Ausgleich. Gott sei Dank, wenn Wind von rechts kommt, fliege ich ja nicht gleich nach links weg, ja? Sondern ich kompensiere das, ich gleiche das aus. Und das macht der Körper auf allen Ebenen die ganze Zeit.
Ja. Das heißt, vielleicht kannst du das Netzwerk einfach mal beschreiben. Was verstehst du unter dem Netzwerk?
Menschen, bin ich da gerade dabei.
Okay.
Das heißt, wenn ein Impuls, ein schädlicher Impuls in dieses Netzwerk reinkommt, dann findet es Umwege, um das zu kompensieren. Gott sei Dank. Ich kippe ja nicht gleich weg wegen irgendwie einer Erkältung oder sonst was. Aber wenn ich jetzt mehrere Störungen habe in diesem Netzwerk, dann übersteigt es irgendwann ein gewisses Maß an Gesamtbelastung und dann dekompensiert das System. Und das geht meistens lawinenartig. Und das ist das Problem, dass dann das System regelrecht zusammenbricht, weil es nicht mehr schafft zu kompensieren. Andererseits heißt es so, ich muss immer verschiedene Faktoren darstellen, die dazu beitragen, dass es mir schlecht geht. Mhm. Und erst dann habe ich eine Chance, tatsächlich eine Verbesserung zu erzielen, die ich auch spüre. Darauf kommt es ja an. Ich will mich ja besser fühlen irgendwie. Ja. Und wenn man bei einem Mal sehr viele Faktoren findet und die auch tatsächlich nicht nur darstellen kann, sondern auch positiv bearbeiten kann, dann kann es sein, dass es dem Patienten nach einer Behandlung extrem gut geht. Aber das ist selten. Meistens ist es eine Arbeit des Patienten, die er Stück für Stück machen muss und die Störfaktoren Stück für Stück abarbeiten. Ja? Mhm. Das machst du ja.
Ne? Du hast ich mache das sehr konsequent.
Um diese Nikomist da gekümmert und um diese Störung durch die Weisheitszähne. Du weißt aber, du hast auch irgendwas mit den Giften und es gibt auch was auf der Entzündungsszene mit irgendwelchen, ich nenne das ja immer Tierchen. Ja, dein Privatzoo musst du auch in Ordnung bringen. Ja.
Mhm. Und, ja, das ist aber der nächste Schritt. Erstmal kommen die Metalle, aber das war schon meine vierte Zahnbehandlung in den letzten anderthalb Jahren. Also da bin ich jetzt hoffentlich praktisch mit durch.
Ja, aber es gibt einen Zusammenhang zwischen diesen Tierchen und den Giften, weil die meisten Tierchen sind im Darm. Und der Darm ist ein so vielfältiges Organ und bezüglich der Entgiftung ist es wichtig, dass man den Darm als Ausleitungsorgan sieht. Und wenn die Tierchen nicht stimmen, dann stimmt die Ausleitung nicht. Dann stimmt es der Darm als Ausleitungsorgan nicht. Und wenn man die Gifte mobilisiert aus der Peripherie, dann können sie nicht raus. Das größte Ausleitungsorgan ist der Darm, ist ein riesiges Organ. Also muss man, und das ist auch, was ich oft feststelle, dass man den Darm in Ordnung bringt und dann sagt, okay, jetzt können wir eventuell anfangen mit der Entgiftung. Und während der Entgiftung driftet der Darm wieder in irgendeine Richtung einer Unordnung in dem Privatsoda wieder. Und dann muss man wieder hin und her. Ja. Und da muss man genau horchen auf seinen Körper. Wenn ich jetzt wieder Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt kriege, wobei oft hat man die gar nicht, sondern man hat die bei der Entgiftung und eigentlich sind es Darmprobleme. Aber das kann man ja dann dezidiert untersuchen. Das ist dann meine Aufgabe, wenn der Patient kommt und sagt, ja, ich habe jetzt mit den Medikamenten und mit dem Regime, was ich mache, geht es mir eigentlich nicht so dolle. Es ging schon mal besser. Dann sage ich, okay, alles absetzen, erstmal gucken und dann einen neuen Plan machen.
Ja? Okay, also der Darm als sehr wichtiges Entgiftungsorgan. Wir haben ja viele, Leber, Niere, Darm, Lunge, Haut und Lymphe würde ich noch dazu rechnen. Ja. Ja, riesige Oberfläche und natürlich Billionen von Bakterien sozusagen. Und da wird ja auch, das ist ja immer so, im ganzen Körper, es geht immer alles so in zwei Richtungen. Wenn man eine Darmdysbiose hat oder Leaky Gut hat und so weiter, dann kann das auch die Entgiftungsleistung zum Beispiel reduzieren, weil man dort chronische Entzündungen hat und so weiter. Aber auf der anderen Seite sind es auch die Umweltgifte selber, die zur Entzündung führen und auch Leaky Gut quasi fast Löcher in den Darm reinbrennen können, weil Quecksilber einfach beispielsweise, um das mal herauszustellen, einfach doch, ja, quasi einen tödlichen Effekt hat, wo auch immer es hintrifft, weil es einfach unglaublich giftig ist. Ja, du hast gesagt, wir brauchen immer mehrere Störungen. Der Körper kann gut kompensieren und das ist ja eine gute Neuigkeit, aber führt natürlich leider dann auch dazu, dass wir dann, wenn wir nicht ganz fein im Kontakt mit uns selber sind, vieles erstmal nicht mitbekommen, weil man denkt, geht doch. Ne? Ja. War bei mir auch so. Ich habe 20 Jahre lang Sex and Drugs and Rock'n'Roll gemacht und dann kam chronische Müdigkeit. Das war nicht nur ein Faktor. Da kamen dann mehrere Sachen dazu. Ich hatte dann verschiedene Traumata, ja. Ich hatte einen Unfall, eine Trennung und so weiter. Bum, bum, bum. Und dann war Dekompensation sozusagen, wie du sagst, total. Und dann kam 6 Jahre chronische Müdigkeit. Ne?
Da kommt die Lawine, ja.
Ja, und eine Abwärtsspirale, die dann erstmal quasi unaufhaltsam schien. Ne?
Ja, also wenn du einen Schneeball aufhalten willst, das schaffst du vielleicht noch, aber eine Lawine, da hast du keine Chance mehr. Ja, da kannst du nur noch so machen. Ja? Ja, ja. Und dann musst du halt überlegen, was mache ich jetzt, wie rappel ich mich auf, wie kriege ich jetzt langsam wieder einen Fuß auf den Boden und so weiter. Ja? Und das ist eine schwierige Aufgabe. Und die meisten Menschen leben ja eigentlich so, dass sie sagen, ja, geht doch. Ja.
Ja, ja, deswegen ist Prävention oder gesunder Lebensstil genau. So schlecht vermittelbar, weil die meisten Leute denken erst halt irgendwann mal so, ist doch alles in Ordnung und dann irgendwann Diagnose, weiß ich nicht, Autoimmunkrankheit, Diagnose Krebs oder sowas, ne? Und dann jetzt Scheiße. Ne? Was jetzt? So, aber da ist das Kind ja schon, also das ist ja ein jahrzehntelanger Prozess, um da hinzukommen, meistens. Und ja, es ist einfach schwer vermittelbar, weil uns dieses Feedback fehlt. Ne? Wenn wir Alkohol trinken, dann merken wir nicht, dass der Leber nicht gut tut und so. Ne?
Also in den meisten Fällen. Aber eigentlich kann man es wissen.
Man könnte es wissen, man kann auch. Gut. Ja, ja.
Ja, aber mir war's einem Abend.
Ja, also mir war früher waren viele Dinge nicht klar. Also wenn ich das Wissen gehabt hätte von heute sozusagen, dann hätte ich ganz viele Dinge in meinem Leben nicht gemacht.
Ach was. Ja. Aber das ist doch vorbei.
Vergiss es. Okay. Ja, erzähl doch mal ein bisschen mehr zu dem Netzwerk Mensch. Ich bin neugierig.
Das ist doch sehr einfach. Der Gag ist eigentlich, dass es ein elektromagnetisches Feld gibt. Mhm. Ist eigentlich bekannt seit 1850 bis 1875 ungefähr. Faraday und Maxwell, die haben Maxwell hat dieses elektromagnetische Feld sogar mathematisch beschrieben, mit Formeln. Und
das Körpers meinst du jetzt? Das Menschen?
Ja, wenn man vom elektromagnetischen Feld redet, dann klingt bei den meisten Menschen sofort irgendwie so ein Teil wie das hier, ja. Oder also das sind künstliche elektromagnetische Felder. Aber es gibt natürliche elektromagnetische Felder und das wird, ja, wie soll ich sagen, das wird irgendwie übersehen.
Ja, ja, so ganz ja nicht, wir messen die ja, nennt sich EKG und EEG. Ja? Und das Herz beispielsweise hat ja ein sehr, sehr großes, starkes magnetisches Feld, ungefähr tausendmal stärker EKG, als das
Gehirn. Im EKG misst du die Elektrik und nicht die Elektromagnetik.
Okay.
Das wird zwar über das elektromagnetische Feld vermittelt, aber das Bild, auch was der Arzt dann hat, ist etwas von Elektrik. Und Elektrik ist was anderes als Elektromagnetik. Elektrik ist das Gebiet von Leitern, von Stromleitung. Ja? Und das elektromagnetische Feld ist das Feld der Halbleiter. Da hast du einen geringeren Widerstand und eine schnellere Informationsübertragung. Mhm. Und diese schnellere Informationsübertragung brauchst du ja auch im Körper, wenn du dran denkst, wie viele Sachen parallel laufen. Ja?
Mhm. Okay, das Herzfeld zum Beispiel kann man ja auch noch in 10 Meter Distanz vom Körper sozusagen messen.
Das ist dann elektromagnetisch.
Ja. Ja.
Das geht über das elektromagnetische Feld. So, also es gibt, prinzipiell gibt es natürliche und künstliche elektromagnetische Felder. Das größte elektromagnetische Feld ist die Sonne. Das Licht. Und da kam ja dann auch 1900 der Herr Planck und hat die Quanten entdeckt und dann später Einstein hat dann die Photonen, hat dann die Lichtteilchen entdeckt, die Photonen. Und die Quanten des elektromagnetischen Feldes sind Photonen und Elektronen. Und das haben wir in unserem Körper auch und darüber funktioniert letztlich diese Netzwerk-Mensch-Physiologie. In meinem Warnsystem, ich bin mir euer auch bewusst, dass ich ein Warnsystem habe, aber im Gegensatz zu Kollegen weiß ich, dass es ein Warnsystem ist. Und ich weiß, es ist ein Modell. Und ich sage auch nicht, mein Modell ist letztlich ein Bild des Computers statt der einer mechanischen Maschine. Und wenn man zum Beispiel den Blutdruck anguckt, wie der behandelt wird, dann wird mir immer ganz schwarz vor Augen, weil da wird gesagt, okay, da sind irgendwelche Pipelines, die Gefäße, obwohl im Medizinstudium gelernt wird, dass da Muskeln sind und diese Gefäße sich dehnen können und zusammenziehen können und darüber zum Beispiel auch der Druck reguliert wird. Aber es wird als Röhre gesehen und als erstes wird dann erstmal die Flüssigkeit vermindert, um den Blutdruck zu senken. Und dann wird das Herz, das ja eine Pumpe ist, das wird dann gedrosselt und dann hat man den Blutdruck gesenkt. Und damit greift man aber in die Regulation massiv ein. Also es kann ja mal ganz hilfreich sein, den Blutdruck schnell zu senken, weil auf die Dauer ist es ja nicht gut. Aber auf die Dauer muss man sehen, dass der Blutdruck ja von ganz anderen Dingen abhängt, weil es gibt ein Nervensystem für die inneren Organe und die Gefäße und das Herz sind innere Organe. Und dieses Nervensystem heißt das vegetative Nervensystem. Und dieses vegetative Nervensystem hat Verbindung zum Gehirn und zwar im Gehirn zu Emotionen. Und da hat man auf einmal einen ganz anderen Blick auf diesen Bluthochdruck.
Okay, das heißt, du sagst, Bluthochdruck kann emotionale Ursachen haben?
90%.
90%.
Okay. Der Blutdruck. Probleme sind emotional bedingt. Ja? Mhm. Und ich kann am Anfang vielleicht, wenn man den festgestellt hat, kann man diese Medikamente nehmen. Das machen wir ja auch so. Wir setzen ja die Medikamente nicht ab, die Patienten haben. Aber wir forschen nach, wie kommt denn das überhaupt zustande? Und wenn die Patienten dann mehr sich beobachten, halt, wie du auch sagst, achtsamer sind, dann stellen sie fest, aha, so ist es. Und dann bringe ich Ihnen bei, zu merken, wann ist der Blutdruck hoch. Und wenn Sie merken, der Blutdruck ist hoch, dann sage ich, setzen Sie sich hin und sagen, fragen sich, was ist denn jetzt überhaupt los? Ja? Mhm. Und die kriegen das immer raus. Und dadurch kriegt man wirklich die Individualität wieder rein. Ja? Und das sind halt die Vernetzungen, die vorhanden sind. Das heißt, es ist Kreislauf, Nervensystem, Gehirn, Emotion.
Ja? Okay, das wären so die Oberbegriffe für das, was du nennst, das Netzwerk Mensch.
Also das wird ja, wenn man es in den in der Terminologie des vorher bestehenden Systems beschreiben soll, dann wäre das so.
Mhm. Was ist denn dann deiner Meinung nach jetzt, um zum Entgiftungsthema zurückzukommen, wenn wir das jetzt einordnen in das Netzwerk, welche Rolle spielen dann einfach diese verschiedenen Ebenen, was beispielsweise die Emotionen?
Da gibt es seltener Verbindungen, weil das ist ja wirklich was Stoffliches, was Strukturelles, was dort stört, diese Metalle und diese Pestizide und weiß ich, was man alles da in die Nahrung reinschüttet. Ja? Die Nahrung ist ja heutzutage mehr so eine Müllverwertung, wenn man normal einkauft im Supermarkt.
Aber bei Dietrich Klingert beispielsweise redet davon, dass wenn man Traumata oder auch Mikrotraumata auflöst, dass dann die Schwermetalle nur so aus dem Körper rauspurzeln. Also dass das gemessen hat und dass es da auf jeden Fall auch
Verbindungen gibt. Ja, das kann ich nicht ausschließen, aber es ist auch wieder so ein Ding, bei dem man vorsichtig sein muss. Also ich möchte zumindest vorsichtig sein und nicht wieder, so wie vorhin du gesagt hast, mit der Erstverschlimmerung und weiß ich was, nicht immer dem Menschen, der zu einem kommt und Hilfe braucht, zu sagen, ja, bist du doch selber. Das ist dein Trauma. Ja? Also natürlich sagt der Klinghardt es nicht so. Aber es hört sich, also es fühlt sich für mich so ein bisschen an, dass, also wenn jemand kommt und sagt, ich möchte entgiften, dann kann ich ihm nicht sagen, du hast da ein Trauma, sondern dann muss ich sagen, okay, wir fangen mal an und wir sortieren. Und gucken, dass wir den Körper dahin kriegen, dass er die besten Bedingungen hat, dass er das auch schaffen kann.
Ja, ich habe 6 Jahre chronische Müdigkeit gehabt und da ist es so, bei der chronischen Müdigkeit ist das so, die Leute merken das nicht so richtig, nur die Leute, die wirklich eng bei einem sind und dann einen oft beobachten, die merken das. Und da habe ich sehr oft dann gehört, das ist alles psychisch bei dir. Ja, und ich habe auch an der Psyche gearbeitet. Ich bin durchaus da offen. Aber es gibt natürlich erstmal eine physische Ebene. Und wie ich jetzt dann weiß, rückwirkend, also wenn ich jetzt noch diese Belastung habe, will ich gar nicht wissen, wie es damals war, dass da natürlich einiges im Argen war. Ja? Und das ist auch etwas, wo der Patient, also ich in dem Falle, sich einfach, man fühlt sich nicht gesehen.
Ja, ja, das meine ich. Genau das meine ich. Ja, dass man immer sagt, ja, bist ja so, also ich. Das wird nicht so gesagt, aber so kommt es oft an. Ja, bist ja selber schuld mit deinem scheiß Trauma. Ja, so ungefähr. Und dann sage ich, so kann man aber den Menschen nicht entgegnen, wenn er kommt und Hilfe braucht. Sondern muss man sagen, okay, es ist ja auch so, dass man am Anfang sich ja noch nicht so kennt. Ja, und dann kann ich nicht gleich in emotionale Sachen gehen. Dazu muss man sich ein bisschen kennen. Sondern dann sagt man, okay, wir haben hier... was sehr häufig ist, sind Q10-Mangel zum Beispiel, also richtig Energiemangel. Ja? Dass die Menschen einfach, das ist dann Thema körperlicher Burnout. Ja? Die haben einfach, ich sage immer, das Syndrom des leeren Tanks. Ja, ein Auto ohne Benzin fährt ja gar nicht. Und bei uns läuft es aber immer weiter noch. Das heißt, wir laufen auf einem niedrigen Level, rein körperlich. Das ist somatopsychisch. Und das Gehirn, das ja die meiste Energie braucht, kann ja dann gar nicht funktionieren. Und dann nennt man das emotional. Also muss ich doch erstmal gucken, dass der Level, der Energielevel in dem System wieder hochkommt. Wieder Flut ist, nicht immer Ebbe. Und wenn die Flut da ist, dann kann ich gucken. Und dann hat dieser Mensch auch eine Chance, sich selber zu erkennen oder das Problem bei sich zu erkennen. Ja. Wenn der eine niedrige Energie hat und ich sage, du hast das und das Problem, dann sagt er, wieso? Weiß ich nicht, sehe ich nicht. Kann er auch nicht sehen. Er hat nicht die Energie in den Gehirnzellen.
Ja. Also Nährstoffmängel sozusagen auch als Basis, um Energie zu haben. Der ganze Stoffwechsel muss erstmal wieder in Gang gesetzt werden. Man braucht einfach verschiedene Stoffe, also alle Stoffe letzten Endes, um wirklich gesund zu sein und den ganzen Stoffwechsel in Gang zu bringen und dann letzten Endes auch zu entgiften. Denn ich brauche einfach für bestimmte Entgiftungsfunktionen, egal jetzt ob intrazellulär oder auch in den Phasen der Leberentgiftung, brauche ich einfach bestimmte Substanzen. Ich brauche B-Vitamine, ich brauche Aminosäuren, ich brauche so alles Mögliche, Magnesium, Zink, um wirklich die Entgiftung einfach, die Entgiftungsleistung, die ich selber habe, vom Potenzial her auch überhaupt auf die Straße zu bringen?
Na, ich habe jetzt erstmal Energie gemeint. Und Energie heißt mitochondrial Q10.
Ja? Ja, das zähle ich mit zu. Ich sage jetzt mal Vitalstoffen.
Ne? Aber ich bin da noch spezieller, dass ich sage, erstmal muss die Energie da sein. Erstmal muss der Energielevel halbwegs bereitgestellt sein. Und in der Zelle wird Energie produziert mit Sauerstoff und Elektronen. Und wenn ich nicht genug Sauerstoff kriege in die Zelle, in die periphere Zelle, dann werde ich immer Probleme haben. Und dazu gehört das Q10 in der Zelle, aber da gehört auch die Atmung dazu, zum Beispiel auch, dass ich mit dem Diaphragma ordentlich arbeiten kann. Es sind haufenweise Menschen, die durch die Gegend laufen und mit dem Diaphragma gar nicht atmen können. Dann der Sauerstofftransport über die Nase. Ja, wenn du Nasennebenhöhlenprobleme hast, kommt der Sauerstoff ja auch nicht rein. Dann muss er transportiert werden, da brauchst du Eisen und so weiter und so fort. Und da kommt dann auch B12 dann dazu und B6. Ne?
Ja, also, klar, wichtiges Thema. Energie sowieso mein Thema. Atmung habe ich auch in meinem letzten Buch darüber geschrieben. Das sanfte Atmen ist eine schöne Möglichkeit, Stichwort Buteyko, um die Sauerstoffkonzentration in den gesamten Gewebe sozusagen erhöhen. Und Q10 ist einer der wichtigen Stoffe, halt, um einfach die mitochondriale Leistung anzufachen. Da gibt es noch ein paar andere.
Und da kommt jetzt das Elektromagnetische und die Steuerungsebene dazu. Weil meistens handelt es sich um relative Nährstoffmangel. Und nicht, also es gibt genug Stoff im Körper, aber er kommt nicht dorthin, wo er hingehört, nämlich in die Zelle. Und da kann man über Frequenzen an bestimmten Punkten, die definiert sind, je nach Nährstoff, kann man die Verarbeitung und die wie sagt man das?
Bioverfügbarkeit, Absorption.
Verfügbarkeit verbessern in der Zelle. Und da braucht man dann nicht mehr so viel Stoffe zu nehmen. Das ist nämlich auch ein Problem.
Ja, wovon redest du jetzt genau mit den Frequenzen? Was ist das für eine Art von Therapie?
Es gibt Nährstoffpunkte, die sind aus der Bioresonanz von einer Sissy Karz, und vorher hat es eigentlich ein Herr Rettel, ein Kinesiologe, definiert. Und da gibt es ganz bestimmte Punkte, mit denen man arbeiten kann, um die Bereitstellung in der Zelle zu verbessern. Und da gibt es zum Beispiel auch für Q10, ist hier unterm Sternum, unterm Brustbein ein Punkt. Und den kann man halt mit Frequenz bearbeiten. Und dann ist auf einmal diese Sauerstoffverwertung besser.
Wie geht das mit der Frequenz bearbeiten?
Das kann man entweder mit einer sogenannten Klopftechnik. Das ist auch interessant, ja. Was ist eine Klopftechnik? Du hast hier einen Elektromagneten. Und mit dem klopfst du. Das heißt, du gibst ein elektromagnetisches Signal. Verstehst du? Okay. Das heißt, man kann darüber ein elektromagnetisches Signal geben oder halt tatsächlich mit der Bioresonanz, da gibt es ganz bestimmte Frequenzbereiche, mit denen man arbeiten kann. Das ist halt eine Therapie mit der Bioresonanz. Das heißt, es ist ein Magnetfeldverfahren und das Magnetfeld wird benutzt, um diese Frequenz auf das Magnetfeld zu modulieren und dem Körper anzubieten. Und wenn das in Resonanz geht, dann hilft es dem Patienten.
Okay. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und entgiften möchte oder der ist einfach chronisch krank und du stellst jetzt fest, okay, machst du erstmal ein bisschen Labor dann, wenn du sagst, ich vermute, gibt es eine Giftbelastung oder testest du das kinesiologisch, hast du eben erwähnt. Wie gehst du jetzt daran an so einen Patienten?
Ja, das hängt auch davon ab, wie der Patient das sieht. Es gibt Patienten, die brauchen unbedingt Labor, dann mache ich das. Das ist ja auch hilfreich, mal zu haben, ein Labor. Aber wenn es geht, arbeite ich lieber über den Muskeltest. Aber auch der Muskeltest ist ein Instrument. Und mit den Instrumenten, also ich habe so eine 80-20-Regel. Ja. Die 80% ist, dass man dem Patienten zuhört, die Anamnese macht und den Patienten anguckt. Und dann kann man noch mit 20% Diagnostik machen. Ob das nun ein Labor ist oder kinesiologischer Test oder ein Röntgenbild oder ein CT oder ein Kernspin. Und das ist eigentlich heute das Problem, dass im Vordergrund diese apparative Diagnostik steht und der Mensch nicht mehr angeguckt wird. Das erleben wir ja jetzt gerade, ne? Dass auf einmal irgendwelche Tests werden dann definiert als die Menschen sind krank, obwohl nur ein positiver Test da ist. Ja? Hm. Die müssen dann entsprechend, werden die dann geächtet, die Leute, und kriegen Bestrafung. Wobei, das ist ein Test von einem Test, der fragwürdig ist. Und der auf einmal als Gold Standard definiert wird, wobei er das gar nicht sein kann. Ja? Also das sind, dadurch kommt das. Letztlich haben wir jetzt eine Situation, in der sich diese Dinge noch verstärkt haben. Aber das ist in den letzten Jahren schon immer so gewesen. Es kommen ja Patienten zu mir, die knallen mir Diagnosen auf den Tisch und ich sage denen, ich will das gar nicht hören. Ich will hören, wie geht's ihnen? Was fühlen Sie? Haben Sie irgendwo Schmerzen? Haben Sie ein Gefühl der Instabilität irgendwo? Der Unsicherheit? Was ist los? Was ist in Ihrem Körper los? Das wissen Sie doch am besten. Und knallen Sie mir nicht diese Diagnosen, die Sie von anderen gehört haben, an den Kopf. Ja? Mhm. Und dann versuche ich mich anhand dieser Symptome tatsächlich durch den Körper zu hangeln und versuche ihm erstmal dem Patienten diese Symptome plausibel zu machen. Sagen wir mal, der hat jetzt eine Instabilität im Bein, dann zeige ich ihm, gucken Sie mal, Sie haben hier 15 Muskeln, die an diesem Bein nicht funktionieren. Ist doch kein Wunder, dass das instabil ist und dass Sie immer wieder auf die Fresse knallen. Ja? Dann sagt er, ja, ist ja klar. Dann sage ich, okay, jetzt müssen wir gucken, wie wir die überreden, dass die wieder das machen, was sie sollen. Und dann haben sie eine Stabilität wieder. Und so muss man ja vorgehen. Man kann ja nicht irgendwelche nur mit Diagnosen arbeiten. Die sind ja manchmal hilfreich, aber nicht immer. Das heißt, um nochmal auf diese Punkte zurückzukommen, die sind letztlich Teile dieser Steuerungsebene, von der ich immer rede. Das heißt, diese elektromagnetische Ebene im Körper ist die übergeordnete Steuerungsebene und die ist über den metabolischen Ebenen. Das heißt, ja. die Chemie im Körper folgt dieser elektromagnetischen Ebene. Und wenn ich in der elektromagnetischen Ebene arbeite, habe ich eine höhere Ebene und erreiche viel mehr und habe das, was ich ja eigentlich, worum es mir herging, einen höheren Wirkungsgrad mit dem, was ich tue.
Kannst du das noch ein bisschen weiter ausführen? Du sagst also, über der biochemischen Ebene sozusagen gibt es die eine Steuerungsebene und die ist elektromagnetisch. Das habe ich das so richtig verstanden?
Ja. Also Moleküle bestehen aus Atomen. Atome bestehen aus Elektronen. Und Elektronen sind das Medium dessen, was ich im elektromagnetischen Feld habe. Da gibt es einen Elektronenfluss. Ja? Das kann man am besten verstehen, wenn man die Radikale sieht. Die Radikale sind ja nichts anderes als H+. Ja, da gibt es eine Verschiebung der Elektronen auch. Das ist ein Überschuss oder ein Mangel an Elektronen. Das ist die radikalen Problematik, die wieder zusammenhängt mit dem pH im Stoffwechsel und die auch interessanterweise zusammenhängt mit dem Histamingeschehen. Und das erkennt man daran, dass man nämlich stofflich kann man die gleichen Mittel einsetzen, egal ob das jetzt ein radikalen Problem ist, wie bei einem Krebspatienten oder ein Histaminproblem beim Allergiker oder überhaupt ein radikalen Problem. Ich nenne das die Radikalszene, mit der ich dann arbeite. Und da gebe ich immer die gleichen Stoffe.
Nämlich? Ja?
Mineralien, Magnesium, Calcium und so weiter, Aminosäuren, Vitamin C. Ja, das ist so ein Gemisch an, wir nennen das eine Protokollinfusion. Und das ist, man könnte fast meinen, wie ein Wundermittel. Ja? Wenn es den Patienten schlecht geht, kriegen die das als Infusion. Ja? Und habe zum Beispiel schon Krebspatienten gehabt, die halt, weil sie in dieser Situation sind und es nicht einschätzen können, natürlich ihre Chemotherapie brauchen. Die kommen dann am Tag. Früh kriegen sie ihre Chemo und am Nachmittag die Protokollinfusion. Und das sind die einzigen, denen es einigermaßen geht. Den anderen geht es dann schlechter. Also das ist enorm, wie das wirkt und wie das hilft.
Ja, also ja, Elektronenmangel sozusagen, wir laden es ja auch ständig auf. Es gibt ganz viele Gründe dafür. Wie gesagt, die künstlichen elektromagnetischen Felder spielen eine wichtige Rolle, in denen wir uns ständig aufhalten, und dann die Abkopplung von der Natur, oder? Also wir haben Plastikschuhe an und gehen ins Auto und sind in hohen Gebäuden und so weiter. Man kann schon viel für den Elektronenhaushalt sozusagen tun, indem man einfach mal barfuß läuft, in der Natur ist, sich verbindet mit der Mutter Erde sozusagen, in den Bach springt oder ins Meer, dort das Elektromagnet, sorry, das die Erde hat ein ganz großes, ganz große Menge sozusagen, unendliche Menge von negativen Elektronen, und die saugen wir dann sozusagen auf und können da so ein bisschen auch in den Ausgleich gehen. Und ja, natürlich die ganzen Mineralstoffe und so weiter, die sind natürlich wirklich wichtig, und wir haben auch da einen Mangel, und gerade wenn wir entgiften beispielsweise oder auch krank sind oder älter werden, dann steigt einfach der Bedarf auch an diesen ganzen Vitalstoffen die ganze Zeit permanent an.
Ja, weil du machst ja keine selektive Metallausleitung, sondern du machst eine Mineralausleitung. Und einige der Mineralien sind giftig. Das heißt, du schwemmst auch die normalen Mineralien aus. Und wenn du das zu schnell machst, dann kommst du in einen Mangelzustand. Dann hast du einen echten Mangelzustand und musst du das wieder auffüllen. Und da mir das so vorkam wie ein Ölwechsel, gehe ich jetzt immer so vor, dass ich diese Entgiftung sehr sanft und langsam mache, damit ich dem Körper die Gelegenheit habe, von selber diese Mineralienprobleme wieder auszugleichen.
Ja, das halte ich auch für den Königsweg. Es gibt Fälle, da muss man schneller sein. Dann ja, kann man Infusionen machen, da muss man aber auch richtig Nährstoffe immer dazwischen auffüllen. Ja. Ist halt ja, zeitaufwendig, auch teuer. Wenn es einem noch nicht so schlecht geht, ist es auf jeden Fall besser, eine sanfte Methode zu machen und das als quasi Lebenswerk anzusehen. Denn man muss sich, also selbst wenn man sich komplett erfolgreich auf quasi Null gebracht hat, wenn das jemals möglich wäre, ist natürlich das klar, ist dass da immer möglich. Immer wieder was Neues reinkommt, oder? Deswegen ist das das ist eine Überlebenstaktik meiner Meinung nach heutzutage.
Ich vergleiche es immer mit so einem Riesenschiff. Da ist ja auch von der Crew, es sind dann irgendwelche Leute unterwegs und die fangen an, alles wieder frisch zu malen, und wenn sie fertig sind, dann fangen sie wieder an. Also es ist ohne Ende. Ja, du wirst ja dich weiter ernähren. Du wirst weiter essen und trinken und atmen, und du lebst in dieser Welt, die halt so vergiftet ist. Das kann man jetzt erstmal gar nicht so ändern. Das wäre eine andere Geschichte, ob man das ändern kann oder nicht. Und das wäre mehr eine Geschichte von Organisationen und. also sozial-politisch sozusagen eine Frage. Aber wenn ich es für mich lösen will, dann kann ich nur sagen, dass diese Entgifterei eigentlich ohne Ende ist. Bloß ich kann nachher sagen, okay, vielleicht komme ich nachher dazu, dass ich mich so ernähre, dass die Entgiftung nicht so stark ist. Und ich kann mit jeden Tag ein paar Kapseln von Algen das so weit hinkriegen, dass so ein Steady State da ist und es mir einigermaßen geht.
Okay. Zu Abschluss unseres Gesprächs vielleicht kannst du noch ein bisschen darstellen, wie gehst du so eine Entgiftung an? Was für Substanzen setzt du ein? Was ist so deine ganze Herangehensweise?
Als erster Schritt ist immer die Vorbereitung, das heißt Darm sanieren, die Symbiose wiederherstellen und überhaupt auch Energie bereitstellen, dass der Körper diese Entgiftung, die wir von außen anstoßen, auch durchführen kann. Mhm. Und dann fangen wir meistens an mit Algen, entweder kombiniert mit Bärlauch, was dann manchmal nicht geht, wenn die Patienten eine Beifußkreuzallergie haben. Dann geht es nicht. Dann kann man nur reine Alge nehmen. Und damit kriegen wir eigentlich eine ganze Menge hin. Und erst dann, es kommt auch darauf an, was für eine Grunderkrankung da ist. Also bei Krebspatienten muss man dann schon mehr machen. Dann muss man auch Chelate geben und EDTA, DMPS und so weiter. Das heißt, synthetische Entgiftung anschubsen. Und eigentlich diese Plasmapherese mache ich fast gar nicht. Also ich mache sie sowieso nicht, wenn, dann schicke ich die Leute irgendwo hin. Aber die ist eigentlich im Moment noch nicht so notwendig. Aber ich weiß von Kollegen, die einmal im Jahr zur Plasmapherese gehen, um sich da ein bisschen zu reinigen. Ist auch eine Überlegung. Ansonsten geben wir noch dazu sogenannte Lymphmittel. Das sind homöopathische Komplexmittel. Das ist Lymphdiaral zum Beispiel, also als Tropfen. Mhm. Und wir leiten auch über die Bioresonanz natürlich parallel aus. Das ist dann über die feinstoffliche Ebene sozusagen.
Das ist Bioresonanz, was ist das für ein Gerät? Da gibt es ja die verschiedensten.
Magnetfeldtherapie, kann man sagen. Also das ist eine Matte, in der ein Magnetfeld aufgebaut wird und dann entsprechend der Therapie, die ich machen möchte, ganz definierte Frequenzen appliziert werden. Das heißt, dem Körper angeboten werden.
Okay. Weißt du, wie heißt die Matte oder was ist das?
Bioresonanz. Da gibt es verschiedene Firmen. Und das ist immer das gleiche Prinzip. Das ist ein Magnetfeld. Da wird eine Frequenz auf das Magnetfeld aufmoduliert. Die wird dem Körper angeboten. Und kommt es zu einem Resonanzphänomen, dann wirkt diese therapeutische Frequenz in diesem Körper.
Okay. Muss man sich deiner Meinung nach mit jedem einzelnen Giftstoff einzeln beschäftigen oder ist das so ein Abwasch?
Nee, das habe ich früher tatsächlich gemacht und bin fast wahnsinnig geworden. Das bringt nichts. Also ich nehme zum Beispiel Quecksilber tatsächlich als, ich nenne das den Leithammel aller Gifte. Und an dem halte ich mich. Es gibt natürlich mal auch Patienten, die dann ganz definierte Gifte zu sich genommen haben, bei irgendwelchen Lackierarbeiten oder in irgendwelchen Arbeitsplätzen. Dann muss man darauf nochmal speziell eingehen. Aber generell sage ich, okay, da ist halt ein Sammelsurium, ein Cocktail von unendlich vielen Giften, die uns über Nahrung und angeboten werden. Ich nehme Quecksilber oder Arsen oder also irgendwas, was wirklich extrem giftig ist, als Leithammel. Und daran messe ich die Gesamtbelastung an Giften und orientiere mich. Und wenn das langsam runtergeht, dann bin ich zufrieden. Und wenn ich nachher den Eindruck habe, es ist eigentlich gar nichts mehr drin, dann kann ich nochmal spezielle andere Gifte nochmal nehmen. Das kann sein, dass die dann nochmal auftauchen. Okay. Und das ist eigentlich ein pragmatischeres Vorgehen, als jetzt da immer zu gucken, da ist das, da ist das. Dann hast du so eine lange Liste und das, was wichtig ist, fehlt trotzdem. Das ist dann, ja, das ist dann immer so, irgendwie kommt man ja dem gar nicht so hinterher, was die Industrie alles auf den Markt schmeißt. Ja?
Mhm. Ja. Na, nicht jedes Mittel ist natürlich gleich affin für die gleichen Giftstoffe, aber wenn man ein vernünftiges Protokoll macht, dann geht das ja schon mal damit los, dass man erstmal Gifte vermeidet beispielsweise. Das heißt, da hat man schon mal, senkt man schon mal deutlich was ab, was reinkommt. Und wenn man dann ein bisschen auch variiert oder das Protokoll ein bisschen komplexer ist, dass man verschiedene Substanzen hat, dann kann man schon vieles angehen und auch durch andere Lebensstilfaktoren, die natürlich ganz, ganz wichtig sind, dass man an den Schlaf denkt, den Schlaf verbessert, Bewegung mit reinbringt, vielleicht ein Sportprogramm mit reinbringt, Schwitzen und so weiter, was bei mir jetzt gerade gar kein Problem ist.
Aber übrigens, also das ist eigentlich die Frage. Also ich nehme kein Protokoll an und für sich, sondern ich teste das ja immer aus. Mhm. Wenn ein Patient dann nach 3 Wochen oder so zu mir kommt, dann teste ich aus und dann sage ich, okay, jetzt testet es aber anders. Jetzt müssen wir das Protokoll sozusagen wieder anpassen und verändern. Okay. Und ich bin halt immer nochmal in der Kommunikation mit dem Körper des Patienten dadurch. Und dadurch ist es immer irgendwie individuell und immer angepasst. Und nicht irgendwie so ein Protokoll und egal, jetzt spitzt es mal, das mache ich ja immer gerne, egal wie es dem Patienten geht, das ist jetzt das Protokoll, das wird gemacht, zack. Ja, das ist gelegentlich tatsächlich ein Problem, aber die meisten Patienten wissen ja, wie mit sich umzugehen eigentlich.
Hm. Findest du, Entgiftung wird oft zu oder wird zu kompliziert verstanden? Ist das eigentlich irgendwo letzten Endes was ganz Einfaches vielleicht sogar?
Ja, irgendwo ist es einfach, aber es ist auch sehr komplex in so einem Körper bezüglich der Entgiftung. Es gibt verschiedene Ausleitungsorgane, die man angucken muss. Das heißt, den Darm, die Leber, die Niere, die Lunge, die Lymphorgane. Deshalb nehme ich die Lymphmittel mit rein. Und dann muss man halt gucken, wie der Körper reagiert und halt entsprechend adäquat immer wieder reagieren, weil das ist ein regulierendes System, in das ich mich einklinke sozusagen. Und da kann ich nicht sagen, ich mache jetzt das und das, das ist das Protokoll, fertig. Mhm. Der Körper hält sich nicht dran. Aber ich muss mich dran halten, was der Körper mir sagt. Mhm. Ja. So ist die Richtung, ne?
Ja, okay. Also der Mensch ist ein komplexes Wesen, ein kompliziertes System sozusagen.
Nein. Halt. Es ist nicht kompliziert.
Ja, ich wollte mich auch schon gerade fast korrigieren.
Okay. Es ist ein komplexes System und es ist so komplex, dass wir uns das gar nicht vorstellen können, wie komplex es ist. Es ist noch komplexer, als wir uns überhaupt vorstellen können. Mhm. Und wenn es so komplex ist, dann muss es einfache Regeln geben. Mhm. Sonst würde es nicht funktionieren. Und wir wollen ja, dass der Körper zuverlässig funktioniert oder wir brauchen das. Ja? Also gibt es da einfache Regeln. Und die zu finden, das ist der Gag. Ja. In dem komplexen System.
Ja. Und vieles sagt uns der Körper halt schon selber. Und wir können eigentlich über das im Kontakt sein mit uns selber, wenn wir mal ein bisschen in die Stille gehen und wirklich zuhören, eigentlich sehr, sehr viel, also viel mehr sozusagen wissen, als irgendwelche Labore teilweise herausfinden können. Nicht, dass das nicht eine sinnvolle Sache ist, aber der Kontakt mit sich selber ist wichtig, bei egal was, aber auch eben bei der Entgiftung, sodass man da nicht stur irgendwie einem Protokoll folgt, sondern selber mitarbeitet. Und dann kann man die Geschwindigkeit teilweise anpassen, man kann die Intensität anpassen, man kann herausfinden, okay, Substanz XY hat mir nicht gut getan, das lasse ich jetzt lieber erstmal weg. Das kann ja alle möglichen Gründe haben. Ja, das kann ja auch vielleicht in einem Monat wieder funktionieren. Also da einfach selber sozusagen, ja, diese Steuerungsebene quasi, wie du es eben genannt hast, auch wenn das was anderes gemeint hast, aber diese oder Das ist eine Informationsebene, die uns eigentlich zur Verfügung steht und wo man mit dem eigentlichen, mit dem Körpergefühl, mit dem Gespür ganz komplexe Dinge sehr, sehr leicht runterbrechen kann und da wirklich präzise Informationen bekommt.
Wir müssen halt diese Kopplung finden, diese Rückkopplung.
Ja.
Ich mache etwas, das wirkt in den Körper. Was passiert jetzt? Ist es gut? Ist es schlecht? Nicht so gut, lasse ich. Oh, das ist gut, das mache ich jetzt mehr. Das zu lernen ist wichtig, ja, diese Rückkopplung, dieser Feedback vom Körper, wenn ich in eine Handlung gehe.
Ja. Ja, der ganz wichtige Takeaway sozusagen, auch egal, was man macht, auch wenn man irgendwo hingeht zu einem Arzt, einem Umweltmediziner, egal, was der einem erzählt, wenn es mir nicht gut tut, dann muss ich das erstmal in Frage stellen und da muss ich immer auch selber die Kompetenz sozusagen haben, zu sagen, hey, das möchte ich so nicht.
Ich muss bei mir wissen, wie ich die Reißleine ziehe, weil das ist ja bei mir. Ja?
Ja.
Und dann kann ich im zweiten Schritt den Therapeuten fragen, wie ist denn das? Irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Können wir nicht was anderes machen? Ja. Und die meisten werden dann sagen, ah ja, wir machen mal das und das. Ja,
ja, also da ist man aufgerufen, selber die Verantwortung zu übernehmen und nicht einfach einem Therapeuten oder einer Idee stumpf zu folgen, sondern einfach ja, da sozusagen mitzumachen. Gut, mein lieber Ori, wo kann man dich denn erreichen und finden?
Naja, wie immer im Internet, ne?
Ja,
ich gehe ins Internet, kommst du mit? Na, ich habe so eine Website, die heißt natürlich Netzwerk Mensch, also www.netzwerkmensch in einem Wort.net.
Mhm.
Und da findet man eigentlich die meisten Dinge. Das Einzige, was ich da noch nicht habe, Moment, ich muss mal gucken, wo ich es habe. Da habe ich es. Ich habe gestern entdeckt, dass ich dieses Buch, das im Januar rausgekommen ist, das ist die Netzwerk Mensch Praxis, das habe ich da gar nicht drin. Ja, das ist, weiß ich nicht, wie das kommt. Ist wieder typisch, ja. Und das ist so eine Mischung aus bisschen Theorie und sehr viel Praxis, wie diese Systematik, die ich dann Körperinformatik nenne, aufgebaut ist, mit der ich arbeite. Und das ist eigentlich gedacht am Anfang war es gedacht für Therapeuten, aber inzwischen sehe ich, dass meine Patienten sehr gerne drin lesen.
Mhm.
Dann verstehen, was gemacht wird in der Praxis. Ja?
Mhm.
Und also das ist das. Ansonsten bin ich in Berlin in der Praxis. Wenn man Ori Wolf Berlin eingibt, hat man die Praxis schon und die entsprechenden Dinge. Und ich bin jetzt auch hier dabei, ein drittes Buch zu schreiben über den Autopiloten. Und das ist ein sehr interessantes Thema, weil das auch in das Bewusstsein geht, das ja bis jetzt nicht so richtig definiert ist. Das weiß ja keiner so richtig. Alle reden von Bewusstsein, keiner weiß, was es ist, so ungefähr. Und dem versuche ich mich in dem Buch auch zu nähern und auch die Auseinandersetzung mit diesen Dingen wie Datenverarbeitung. Also das ist eigentlich, was mich ärgert. Vielleicht darf ich das noch sagen. Ja? Dass ich sage, es gibt eine Datenverarbeitung im Körper, die wir auf natürlicher Weise nutzen müssen. Das mache ich über diese Muskeltestung. Und indem ich mit dieser Netzwerk-Mensch-Physiologie arbeite, da wende ich diese Erkenntnisse letztlich an. Die werden aber heutzutage ganz anders auch angewandt. Und zwar in dem Sinne, dass die Datenverarbeitung überall auftaucht und eine Verschmelzung von Mensch und Datenverarbeitung irgendwie angestrebt wird, was irgendwie irre ist, ja? Was da abläuft. Also was ich jetzt alles aufgrund des Schreibens dann noch gelesen habe, ist wirklich, macht mich völlig irre, muss ich sagen. Ja? Das geht bis hin zum Klon und zur Manipulation der Genetik und das kombiniert mit Datenverarbeitung und. Es ist...
Und Chips und...
Ja. Und eigentlich geht es darum, dass wir mit dieser Pflicht zur Mitnatürlichkeit diese Erkenntnisse anders nutzen und für uns nutzen, für uns als Menschen nutzen. Aber eigentlich führt es mehr dazu hin, dass wir benutzt werden sozusagen. Und dem möchte ich mich entgegenstellen.
Okay. Voll. Wunderbar. Gut, mein Lieber. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit und wünsche dir noch einen schönen Tag in Israel.
Ja, wir gehen demnächst dann doch mal an den Strand und gucken mal, was wir weitermachen.
Okay, wunderbar. Mach's gut. Okay. Tschüss.
Ciao.